Dann habe ich jetzt soeben die Aufnahmetaste gedrückt. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen. Aber ich glaube, Henning ist gerade ein Bier holen.
Oh, ja, und ich bin noch ein bisschen außer Atem, gerade weil ich Bier holen war. Bei diesem unglaublich schrecklichen Wetter da draußen. Mit meinen Hauslatschen, die jetzt auch noch nass sind. So wie man, wie heißt dieses Teil der Hose ganz unten am Hacken?
Der Saum.
Ja, der ist auch ganz nass. So, wo bleibt denn der Henning?
Da ist Henning.
So, Henning ist da.
Und wir nehmen auf, Henning.
Ja,
du bist auf Sendung.
Wir nehmen auf, das ist gut.
Genau. So, jetzt haben wir schon einen Namen gesagt, und zwar Henning. Dann sagen wir doch die anderen beiden auch nochmal. Hier ist Christian.
Hier ist Jochen.
So, da sind wir. Und ich bin immer noch ein bisschen außer Atem, was irgendwie ein bisschen blöd ist, merke ich gerade.
Wir hätten nicht so früh aufnehmen sollen. Ich kann auch mal in meine Abwesenheit hier am Anfang eben erklären. Ich habe mir ein Bier geholt.
Ja. Das ist natürlich der dämlichste Anfang eines Podcasts, den ich vorstellen kann.
Alter, ist kommt. Egal. Ich habe auch, Bier geholt. Das mache ich jetzt auch auf, wie man wahrscheinlich gerade gehört hat.
Ich mache auch nochmal mit Klack. Na, das war nicht so laut, oder?
Ja, herzlich willkommen zum Fernsprecher-Podcast. Warum Fernsprecher-Podcast? Weil wir drei alle an unterschiedlichen Orten sitzen. Also ich sitze zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich nehme mal an, ihr sitzt auch.
Ich hocke so unbequem. Das wird also nach 15 Minuten ist mir bestimmt irgendwas eingeschlafen und ich muss mich wieder umsetzen. Also, aber das werden wir dann nochmal besprechen, wenn es soweit ist.
Genau. Also ich, Christian, bin in Berlin. Hier auch quasi sesshaft geworden. Und die anderen beiden sind an anderen Teilen der Welt, kann man sogar fast sagen. Oder?
Ja, ich bin an einem völlig anderen Teil der Welt und ich bin in Leipzig. Das liegt von Berlin aus gesehen, von der Sicht von eines Berliners, kurz vor München. Und außerdem im Osten.
Aus der Sicht eines Berliners kurz vor München? Für wie blöd hältst du die Berliner, bitteschön?
Ich halte Berliner halte ich nicht für blöd, nur die von Schwaben dahinziehen.
Der Sarrazin, der hat was ganz anderes gesagt über Berliner. Wenn der recht haben sollte,
Christian, du bist sehr laut.
Ich bin sehr laut? Wie kommt das?
Ich wollte nichts sagen, aber...
Aber also laut Pegel hier auf meinem Aufnahmegerät bin ich nicht lauter als ihr.
Ja, ich glaube dem Aufnahmegerät.
Gut, wenn du dem glaubst, dann sage ich nochmal, wo ich mich aufhalte. Ich wohne in Göteborg. Ich komme aber eigentlich aus Deutschland, aus einem niedlichen kleinen Ort, der Stade heißt. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste, oder?
Ja, und warum sitzen wir drei hier? Wir können ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen, wir kennen uns alle aus dem Studium, haben zusammen in Bielefeld studiert, in der, wie sagte Henning neulich, oder schrieb Henning neulich, in der grauen Perle Westfalens.
Ja.
Und und nach dem Studium dachten wir, dass man sich nicht allzu sehr aus dem Auge verliert, könnte man ja mal einen Podcast machen. Und das tun wir jetzt. Und deshalb eben Fernsprecher, weil wir alle an verschiedenen Orten uns befinden und uns gegenseitig Geschichten erzählen wollen, was uns so passiert ist, was wir toll fanden, was wir nicht so toll fanden. Und da wir alle irgendwie, glaube ich, kulturell auf irgendeine Art und Weise interessiert sind, wird das sicherlich darauf hinauslaufen, dass wir uns irgendwie Geschichten aus dem Netz erzählen, was natürlich auch Sinn macht bei einem Podcast, weil wenn man das hört, kann man die entsprechenden Links und so weiter auch gleich sich angucken oder anhören. Soweit dazu. Was sagt ihr, Jungs?
Ich würde sagen, wir fangen an, wa?
Ja.
Soll ich mal den Anfang machen?
Mach du doch mal den Anfang.
Dann mache ich mal den Anfang. Wir haben eben schon kurz darüber geredet. Bei unserem Podcast ist Bier eine wichtige Komponente. Ich meine zumindest, dass wir das mal beschlossen hatten. Und ich habe ein besonderes Bier da heute. Also nicht irgend so ein schwedisches Allerweltsbier. Es handelt sich nämlich um Japan's Prime Brew. Und darunter ist so ein Drache abgebildet mit güldenem Haar. Und dann
hast du
steht
gesagt,
der Name.
Ein Affe oder eine Giraffe?
Ein Drache.
Ein Drache.
Ich glaube zumindest, dass es ein Drache ist. Es sieht irgendwie so aus wie eine Kuh mit Löwenmähne und einem Einhorn auf dem Kopf. Und noch so Silberflammen. Ganz heiß. Das Bier heißt auf alle Fälle Kirin. Kirin Ichiban. Ich habe das wahrscheinlich sehr falsch ausgesprochen. es ist auf alle Fälle das erste japanische Bier, das ich trinke, und ich bin, sagen wir mal, angetan. Das ist also jetzt das erste Bier für heute.
Okay. Ich dachte, wir machen bei dem Bier gleich mal weiter, wo wir beim Bier sind. Oder warst du noch nicht fertig mit deinem Bier?
Nee, das war eigentlich schon alles zu dem Bier. Es hat, es hat 5,0%.
Ich habe 0,5 Liter.
Also mein Bier ist mal wieder irgendwie nicht so spektakulär. Es ist mal wieder ein Berliner Pilsner, da ich eben, wie man am Anfang merkte, auch gerade eben erst hergekommen bin, beziehungsweise von draußen wieder reingekommen bin, und der Späti bei uns vor der Tür, der hatte gerade irgendwie so viel zu tun und da war nicht so die Übersicht, und deshalb habe ich das Erstbeste gegriffen, was mir irgendwie mehr oder weniger aus dem Kühlschrank fiel, und das war eben Berliner Pilsner. Nächstes Mal gibt es aber was Außergewöhnliches, versprochen.
Ist ja nicht verwerflich, ist ja ein anständiges Bier.
Ja, meins ist auch ein anständiges Bier. Das ist original sächsische Braukunst und auch nichts total Besonderes, obwohl ich glaube, dass man es in Berlin wahrscheinlich nicht mehr bekommt. Das ist Freiberger. Aus der alten
Bergakademie
Stadt. Ja, aus der alten Bergbau- und Bergakademie Stadt Freiberg, hier direkt um die Ecke. Und das ist ein Pilz von reiner ursprünglicher Natürlichkeit.
War Goethe nicht auch in Freiberg oder wer war das?
War bestimmt mal in Freiberg.
Der war doch eigentlich Bergbauinspekteur oder so etwas, bevor er es zu
Du verwechselst Goethe mit Humboldt.
Humboldt, das kann sehr gut sein. Mhm. Aber naja, das waren.
Das bringt ja auch mal wieder den Link zu Berlin zurück, und zwar zum Freiberger Bier. Ich glaube schon, dass es das hier noch gibt.
Ja.
Mhm. Also wenn Humboldt in Leipzig Freiberger Bier getrunken hat, dann wird er ja wohl auch hier Humboldt das irgendwie nach Berlin gebracht haben.
Humboldt hat nicht unbedingt in Leipzig Freiberger Bier getrunken, aber Humboldt war in Freiberg an der Akademie und hat da Bergbau untersucht. Der Humboldt, der die Uni gegründet hat, sondern der Humboldt, der um die Welt gereist ist.
Ah, okay.
Ja. Goethe war Geheimrat, wenn du das meintest.
Ja, ach.
Das auch nach Höhle klingt.
Aber. Habt ihr schon wieder Wikipedia offen oder woher wisst ihr das alles?
Nein, das ist Alltagswissen.
Jochen und ich, muss man ja sagen, haben beide Geschichte als Nebenfach studiert. Wobei Jochen besser aufgepasst hat als ich.
Ja. Ganz im Ernst, das Wissen habe ich aus Daniel Kehlmanns Vermessung der Welt. Ja. Okay. Und das habe ich aber ehrlich gesagt in meinem anderen damaligen Hauptfach gelesen. Aber lass uns darüber nicht reden, nicht über mein damaliges Hauptfach.
Nee.
Dann reden wir doch stattdessen über diesen Kulturquatsch, den wir eigentlich
über diesen Kulturquatsch. Oder? Willst du anfangen,
Henning? Dreck. Ich würde gerne anfangen. Und zwar, mein Kulturquatsch hat die Überschrift Deutsche im Ausland, wo ich jetzt in Göteborg bin, eigentlich irgendetwas ist, was mir so ständig ins Gesicht schlägt. Aber ich leite mal wieder sehr, sehr, sehr weit hergeholt ein.
Ich hoffe nicht, wortwörtlich ins Gesicht schlägt.
Nö. Sowas passiert mir nicht. Ich war letzte Woche auf alle Fälle auf einem Konzert. Und da war erstmal irgendein weißer Elektro-Rapper, der allerdings sehr, sehr blöd war. Und vor allen Dingen Holy Fuck, wegen denen bin ich dahin
gegangen. Oh yeah.
Holy Fuck, auch dir ein Begriff, Jochen?
Auch mir ein Begriff, Henning.
Ich bin ja ein großer Fan von Holy Fuck.
Zu Recht.
Hättest du mal vorher was gesagt? Ich habe noch ein paar O-Töne von denen, ein paar sehr lustige, aber egal, erzähl weiter.
Jetzt müssen wir ohne die O-Töne leben. Auf alle Fälle.
Ohne Holy Fuck.
Die hatten erstmal diesen ganz, ganz blödsinnigen Elektro-Rapper als Vorband, und ich gucke mir eigentlich gerne Vorbands an, weil es oftmals Leute aus der Region sind. Was hier in Göteborg eigentlich immer was wert ist, weil es tolle schwedische Musiker gibt, aber den haben sie mitgebracht, und der hat irgendwie nur übers Ficken geredet und da unten drunter so einen dämlichen Elektro-Beat gehabt. Und ich weiß nicht, das ist womöglich eher was für die Kids. Ich habe den Namen auch gar nicht erst nachgeguckt. Ich war zumindest ziemlich angewidert. Und ich war relativ stinkig, als Holy Fuck dann auf die Bühne kam. Und die haben meine Stimmung total rumgerissen. Das ist, war ein super Konzert, also hauptsächlich Instrumentalmusik, auch ein bisschen elektronisch und Post-Rock-artig auf alle Fälle. Und da haben wir, glaube ich, auch einen Link, wo zumindest ein bisschen Musik von denen gespielt wird. Es gibt nämlich so ein schönes Katzenmusikvideo von denen.
Ich mache das gerade mal an. Da hört man jetzt noch nichts, aber kommt da auch Musik?
Da fährt eine Katze Auto oder so.
Ja. Und schiebt ein Tape rein ins Autoradio. Und jetzt tanzt die Katze.
Das auf alle Fälle sind Holy Fuck. Und Holy Fuck haben auch haben ihr bestes Album rausgebracht in diesem Jahr. Und es ist, soweit wie ich weiß, ihr drittes Album. Normalerweise sind ja die ersten Alben immer die besten. Bei Holy Fuck ist es das dritte Album.
Das neue kenne ich noch gar nicht. Ich kenne nur das, ich glaube, das heißt genauso Holy Fuck, wenn ich mich nicht irre.
Das neue Album heißt, wie hieß das denn noch? Ich habe es mir auch gekauft sogar. Es heißt Latin, heißt es, genau. Übrigens auch ein sehr, sehr schönes Cover. Wer große Vinyl Platten noch kauft, der sollte sich das allein schon wegen dem Cover kaufen. Das ist so ein, es ist sehr schwer zu erklären, so ein komisches Schiebecover.
Also man kann vielleicht noch mal kurz das Video, was gerade, also man sieht es jetzt ja nicht, aber man hört es im Hintergrund. Das hat so ein bisschen, also ist halt eine Katze im Auto, die fährt halt irgendwie so teilweise durch San Francisco, durch das alte San Francisco. Dann sieht man die Katze wiederum irgendwie auf der Bühne, wie sie da performt mit diversen Instrumenten. Dann sitzt ein Hund auf dem Rücksitz und die Katze ist ziemlich cool. Die ist wie so ein, ja, weiß ich auch nicht, wie so ein 60er Jahre, weiß ich auch nicht, Gangsterfilm und sie ist der Star. Ist das so richtig, Henning?
Ja, ich denke schon.
Ich finde die Beschreibung ganz gut, aber ich glaube, der Hund sitzt nicht auf dem Rücksitz, ohne dass ich es jetzt gerade sehe, sondern er sitzt in einem anderen Auto.
Echt? Ich dachte, der sitzt im Rücksitz.
Ich habe aber noch eine andere Frage dazu. Das ist ja eigentlich, also ich verstehe das zumindest so als kleinen Kommentar auf diese ganze Netzkultur, weil Katzen und das Internet, das scheint irgendwie zu passen. Könnt ihr euch das erklären?
Lolcats.
Ja, Katzen sind süß. Katzen sind süß. Katzen funktionieren.
Warum ist das ganze Internet denn nicht voller Eichhörnchen?
Wegen der Urbanisierung insgesamt, auch, weil man nicht mehr so viel Katzen hat, weil man sich vielleicht... unglaublich viele Katzen.
Ich glaube, das hat damit zu tun, als dieses ganze Web 2.0-Ding anfing und jeder so eigene Inhalte hochgeladen hat. Irgendwie, es gibt ja ganz viele Menschen, die Katzen zu Hause haben. Und Katzen, wie Jochen gerade schon richtig sagte, sind einfach süß. Und die haben halt ihre Katzen fotografiert und ins Netz gestellt, weil das so das Einfachste war, was man so mit einer Digitalkamera abfotografieren konnte.
Aber Katzen stechen doch Hunde im Internet locker aus. Und also ich würde mal sagen, dass Katzen und Hunde...
Kennst du eine Kampfkatze?
Nö.
Ich mach mal wieder deswegen die Musik ein bisschen aus, sonst lenkt das zu sehr ab.
Das meine ich halt. Also es gibt halt Kampfhunde und es gibt süße Lolcats. Also.
Ja.
Wegen Holy Fuck nochmal, du hast ja gerade vom Konzert erzählt. Also ich habe die, glaube ich, auch zweimal live gesehen. Da war das so, dass die auch so diese alte Bandmaschine noch hatten. Wo die die haben halt alte Tonband oder sogar Video, alte Filme da durchgezogen und die Tonspur quasi dafür benutzt, um zu scratchen mit einem Filmband über so einen alten Bandabspielgerät.
Wäre mir nicht aufgefallen.
Machen die das immer noch?
Nee. Also auch übrigens, ihr könnt hier sogar noch sehen, ihr könnt das nachprüfen. Am 30. November spielen die noch in München und am 1. Dezember noch in Köln.
Das ist beides im Westen.
Also finde ich auch, Holy Fuck sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Was ich auch noch ganz interessant finde, bei Facebook habe ich gesehen, dass die ab und zu öfter mal so Links posten. Man kann sogar die Konzerte live mitverfolgen. Die broadcasten quasi ihre Auftritte teilweise selbst. Die haben ja so ganz, also das Konzept der Band ist ja teilweise so, dass die so Schrottinstrumente benutzen. Also die haben halt diverse Keyboards, die haben irgendwie auf dem Schrottplatz oder von irgendwelchen Secondhand-Läden irgendwie ersteigert und benutzen die halt, um Musik zu machen. Und die haben halt auch so ganz billiges Equipment, teilweise so Kindermikrofone, die dann irgendwie benutzt werden. Und mit solchen Low-Budget-Geräten machen die halt auch so Webstreams von den Live-Konzerten. Das ist irgendwie ziemlich cool. Auf jeden Fall ein Tipp, holy fuck.
Aber um holy fuck sollte es mir eigentlich gar nicht so richtig gehen. Holy fuck war eigentlich nur der Aufreißer hier der ganzen Sache. Aufhänger sagt man, glaube ich. Ja. Aufreißer sind andere Leute. Ich habe nämlich auf diesem Konzert so einen Hipster-Jugendlichen gesehen. Ihr kennt diese Leute?
Ja.
Ja, klar.
Ja, besonders wahrscheinlich in Berlin. Obwohl, ja. Das kann man ja dazu sagen, du ja in Neukölln wohnst. Da ist das ja noch nicht so schlimm.
Naja, denkst du.
Ja, aber mal ernsthaft. Das ist aber jetzt gerade eine falsche These.
Gibt es schon Hipster-Türken?
Das weiß ich nicht. Aber mir ist neulich so ein wunderbarer Satz eingefallen, als ich neulich abends durch Neukölln gelaufen bin und mir so eine Hipster-Gang entgegenkam, die, also sowas habe ich hier vorhin noch nie gesehen, die hatten alle Longboards, also so große Skateboards, wo die so ganz lässig umhergecruised sind, und die andere Hälfte der Jungs hatte Bonanza-Räder. Und das ist für mich so das absolute Hipster-Sein irgendwie in Berlin. So. Und da ist mir dieser tolle Satz
eingefallen. Bonanza-Räder sind so cool.
Aber da ist mir dieser tolle Satz eingefallen, der wiederum quasi verbunden ist mit meinem Soziologiestudium, was ich irgendwann mal absolviert habe. Und zwar muss ich nochmal kurz überlegen, wie der war. Das Hip-Niveau eines Bezirks korreliert positiv mit der Longboard- und Bonanza-Raddichte der Mitbewohner. Oder Einwohner.
Welcher Wissenschaftler hat das denn gesagt? War das Adorno?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ja, so ich direkt glaub,
Luhmann
nicht.
Luhmann hat sich auch ziemlich viel mit Longboards auseinandergesetzt. Aber ich muss noch, ich will dazu noch was sagen, bevor du zu Weber kommst. Die Flughafenstraße in Neukölln bietet sich wahrscheinlich aber auch ziemlich geil zum Longboard-Cruisen an.
Ja,
Also wenn man sich jetzt nicht so fürchtet vor irgendwelchen Autos und so, aber die geht halt in einer relativ angenehmen Schräge runter. Hier spricht natürlich jemand, der früher Skateboard gefahren ist, deswegen und Longboard fahren.
So bergig ist es ja jetzt hier nicht, dass man da irgendwie cool, naja, egal, das ist mir halt irgendwie nur aufgefallen. Und die sahen halt auch alle gleich aus. Die hatten so diesen typischen, so enge Hosen und Hornbrille und so einen komischen Haarschnitt und ich weiß auch nicht. So
wunderbare Beschreibung. Das sind genau diese Leute. Und ich wollte da nämlich wieder nicht zum Punkt kommen, aber ich wollte zu was anderem kommen, was ich neulich im Internet gefunden habe. Und Entschuldigung, schneide ich dich hier jetzt gerade?
Nö.
Das ist auch gut. Es geht nämlich um einen Blog, den ich gefunden habe. Und es heißt hipsterhitler.com. Kennt ihr den schon?
Ja, ich kenne ihn schon. Aber der ist großartig. Ja,
es geht nämlich eben darum, dass Hitler dort als so ein Hipster dargestellt wird. Es ist ein Webcomic und er hängt mit seinen Freunden ab, Goebbels und Göring. Und er ist auch wirklich, er ist der Gröfatz und er ist der Chef von Deutschland und so. Und nur eben als Hitler. Und er hat zum Beispiel immer...
Als Hipster meinst du?
Habe ich als Hitler gesagt?
Ja. Hitler. Also Hitler als Hipster.
Exakt. Und er hat T-Shirts an zum Beispiel mit netten, teilweise ironischen Sprüchen drauf. Free Reichs and you are out oder I don't feel like Danzig oder so etwas in der
Art. Mein Lieblingsspruch ist aber I like Juice.
Und dann Juice als Saft geschrieben, ne?
Richtig, also, ja. Das ist vielleicht ganz wichtig.
Und hier, ich habe die Seite gerade mal aufgerufen, hipsterhitler.com, da sieht man gerade, wie Hitler als Hipster Origami faltet, und zwar ein Hakenkreuz. Das ist sehr lustig.
Naja, ich muss sagen, Lob für das Entdecken gebührt dem Taz-Blog von einem, ich glaube, Daniel Erk heißt er. Taz-Hitler-Blog ist das. Also wer sich für Hitler interessiert, der sollte da mal vorbeigucken.
Okay, und wie kommst du jetzt eigentlich darauf, also inwiefern hat das...
Ich musste an diesen Menschen, also ich habe diesen Hipster gesehen auf dem Holy Fuck Konzert.
Okay.
Und ich musste ganz stark an Hipster Hitler denken, weil nämlich dieser Hipster auf dem Holy Fuck Konzert ein T-Shirt anhatte, was ich sonst nur von Hipster Hitler kannte. Das war nämlich Das war so ein Deutschland-Shirt. Das heißt, da war oben der offizielle Bundesadler drauf und unten drunter stand, ich glaube, Bundesrepublik Deutschland oder irgendwie so etwas Ähnliches. Ich kann mich nicht mehr an den genauen Text erinnern. Es waren auf alle Fälle die deutschen Farben und dieser Bundesadler ganz präsent und mittig oben drüber. Und ich war ein bisschen überrascht, denn also sowas, diese Art Hipsters findest, also so viel Ironie können sie dann doch noch nicht aufbringen, dass sie so rumlaufen in Deutschland.
Du musst genau dazu fügen, dass das immer noch in Schweden war.
Ja, es ist nach wie vor in Schweden natürlich. Und da kommen wir jetzt zum Punkt. Ich würde meinen, in Deutschland ziehen das noch nicht mal die Nazis an. Die Nazis tragen einen Constable oder irgendwie so etwas Fischiges, was nicht direkt ersichtlich ist für den Normalbürger. Ist zumindest mein Eindruck. Die Schweden sind da scheinbar sehr viel relaxter. Also ich sehe hier zum Beispiel auch sehr, sehr viele Leute, die mit so diesen deutschen Armeeparkern rumlaufen. Ich meine, wir hatten das zur Schule auch, aber wir haben dann über diese kleine Deutschlandfahne am Oberarm, da haben wir dann die haben wir gleich abgemacht oder Jamaika-Fahnen rüber gemacht. Niemand in Deutschland außerhalb der Bundeswehr läuft mit so einem Bundeswehrparker mit Deutschlandfahne rum.
Nun ja, aber ich meine, Deutschland ist gerade, hat doch irgendwie so eine auch welche PR-Agentur diese Umfrage auch immer gemacht hat, wurde Deutschland ja zum beliebtesten Land der Welt
erklärt. Ich glaube, das war so direkt nach der WM, oder?
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber das ist etwas, wo ich jetzt eigentlich drauf hinaus möchte. Ich sehe also viele Schweden mit so Deutschlandfahnen irgendwie am Körper angebracht. Und wenn man aber so mal genau hinhört bei den Schweden, was die Schweden über die Deutschen denken, dann ist das gar nicht so positiv. Das ist der Deutsche hat keinen guten Stand im Ausland. Ich würde sogar weitergehen und sagen, alle Leute, die aus tendenziell größeren, einflussreicheren Ländern kommen, haben einen schlechten Stand im Ausland. Man müsste mal die US-Amerikaner fragen, die werden einem da wahrscheinlich Ähnliches erzählen. Aber bei den Deutschen,
ich glaube, damit liegst du falsch.
Meinst du wirklich?
Ich glaube, dass die Deutschen ziemlich zugenommen haben in ihrer Popularität.
Das glaube ich auch.
Also abgesehen davon, dass ich das jetzt, dass ich will das jetzt nicht werten und ich will jetzt auch nicht sagen, das ist gut oder das ist schlecht, aber ich glaube, dass es wirklich so ist. Also ich meine, vor allem jetzt zum Beispiel trifft man einen New Yorker wir haben einen New Yorker Comiczeichner getroffen hier in Leipzig und der ist total begeistert von Deutschland, ist total begeistert von Leipzig, der findet Berlin total toll. Berlin hat, glaube ich, sowieso macht ganz was aus, ja, das Berlin ist place to be, ja, die ganzen Leute sind da, die ganzen Künstler, Peaches ist in Berlin groß geworden.
Ja, weil es billig ist.
Ich gebe dir recht, aber es ist, also vielleicht gerade aus, vielleicht sind die US-Amerikaner ein schlechtes Beispiel. Vielleicht sollte man...
Nee, gar nicht. Das war kein schlechtes. Also das ist jetzt vielleicht nicht mehr so. Jetzt haben die nicht mehr so einen guten Ruf. Aber das war, als New York halt die Kunstmetropole war, ja, da waren halt, da waren die Amerikaner auch nicht so einen schlechten Ruf. Ja, also vielleicht in den, sagen wir, anti-imperialistischen Gefilden, ja, irgendwelche Jugendlichen, die eher mit der RAF sympathiert haben oder sonst was. Aber ich glaube, dass die USA eine Zeit lang als das Liberale und Freiheitsland einen guten Ruf hatten. Und ich glaube, dass Deutschland das halt irgendwie aufgeholt hat und das übernommen hat. Und so Paris war es halt auch mal. Paris war auch mal so die Traumecke und da hat Frankreich auch total guten Ruf gehabt. Oder Swinging in London.
Aber ja? Ich möchte noch was sagen. Also das hast du hier in Schweden auch, wie in allen anderen Ländern, dass sie ganz fasziniert sind von Berlin. Und wenn viele Leute sagen, ah, you're from Germany, do you know someone in Berlin? I've been to Berlin 5 times. Und wenn ich dann frage, wo hast du denn schon was anderes gesehen von Deutschland? Nö. Die Leute sind an Berlin interessiert. Und ich finde Berlin ziemlich undeutsch eigentlich. Also das ist,
welche Stadt ist denn genau das Gegenteil,
nein,
also
urdeutsch? Deutsch ist die Provinz und Kleingartenkolonien und so etwas.
Ja, das ist aber das Klischee-Deutsch.
Aber das ist
Henning, das Richtige. Henning, Kleingartenkolonien gibt es in Städten. Also ich muss dazu sagen, dass ich meine Bachelorarbeit damals über Kleingärten geschrieben habe und Kleingärten sind absolute Urbanität.
Ja, aber das geht doch es geht doch um Berlin. Also du hast also so etwas wie, wenn du nach zum Prenzlauer Berg ziehst oder nach Friedrichshain, was sie alle machen. Das, also wenn ihr
Kleingartenkolonien.
Wenn ihr ein Bild trotzdem, wenn ihr ein Bild entwerfen wolltet von dem typischen Deutschland, würdet ihr sagen, oh ja, dann fahrt mal nach Prenzlauer Berg, nach Friedrichshain, das wäre ein guter Archetyp für Deutschland? Nee, ich würde eher sagen, fahrt mal nach, was weiß ich, Buxtehude zum Beispiel oder Schweinfurt.
Buxtehude war eine ganz süße Stadt.
Ja, aber das ist also irgendwas anderes. Also ich finde die These nicht gewagt zu sagen, dass Prenzlauer Berg oder Friedrichshain einfach sehr offene internationale Stadtteile sind.
Aber das hat ja auch niemand behauptet. Das sehe ich auch nicht so. Im Gegenteil.
Nein, aber das ist ja das, was Jochen eben meinte mit Deutschland wird positiv gesehen. Ich behaupte, dass vor allen Dingen Berlin positiv gesehen wird und dass die Leute tendenziell wenig interessiert sind am großen Rest. Ich glaube nämlich, hier in Schweden mitzukriegen, dass das Deutsche auf der einen Seite, also vor allen Dingen eher negativ wahrgenommen wird.
Ich glaube aber auch, dass du da irgendwie sehr differenzieren müsstest, weil Berlin, also die Leute, die Berlin als cool und hip und so wahrnehmen, das ist ja eine ganz bestimmte Gruppe von Leuten. Also gerade eben so Szene-Leute, ne? die sagen, ja, da ist Berlin gerade irgendwie the place to be. Und natürlich gibt's in Deutschland auch noch ein paar andere große Städte, wo auch so Szenen sind, aber wirklich vergleichen kann man die natürlich nicht mit Berlin. Aber deshalb zu sagen, dass irgendwie so komplett alle Leute im Ausland sagen, ja, Berlin ist so toll, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, das ist eine ganz spezifische Gruppe, die das behauptet, die eben auch eben zu so einer Szene vielleicht irgendwie dazugehört oder dazugehören möchte. Also aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, um zu sagen, dass dieses Bild alle Leute irgendwie teilen.
Wenn ich sage, die Leute machen das, es versteht sich doch von selbst, dass es nie alle sind. Oder wenn ich, was weiß ich, über die Muslime spreche oder die Christen, sind es nie alle. Aber es geht um gefühlte Mehrheiten. Und bei mir noch zusätzlich dazu um gefühlte Mehrheiten hier in Schweden.
Aber wie ist das denn da in Schweden? Also dieses typische Hipster-Dasein, wie man das so hier aus Berlin kennt, ist das da auch so?
Ja, also ich meine, das findest du ja überall. Das findest du sicherlich auch in Bremen und keine Ahnung, Buxtehude, allerdings nicht so konzentriert. Ich kann vielleicht nochmal auf diesen Typen zurückkommen, den ich mal einfach so als Hipster bezeichnet habe, obwohl die wenigsten Leute würden sich ja wahrscheinlich selber als Hipster bezeichnen, das ist immer so eine Fremdbeschreibung, nicht? Ich bin auf alle Fälle auf ihn zugegangen und habe gesagt, ey, du trägst dieses T-Shirt und ich gehe jede Wette ein, dass du nicht aus Deutschland kommst. Die Frage ist nebenbei bemerkt durchaus legitim, weil Göteborg voller Deutscher ist. Also es ist wirklich rappelvoll mit Deutschen, die ganze Stadt. Und er meinte dann aber auch gleich, ja, tatsächlich, ich bin Schwede. Er hat aber auch, wie eigentlich alle Schweden, mal in Berlin gewohnt für ein halbes Jahr. Mhm. Und er hatte auch einen deutschen Vater. Was ich deswegen auch schon wieder interessant finde, weil das ähnlich ist bei meinem Mitbewohner, der hat eine deutsche Mutter. Und beide sind so voll abgefahren auf Deutschland, also haben das also nur in allerhöchsten Tönen gelobt. Und ich glaube, das liegt auch daran, weil sie in Schweden dann als Halbdeutsche wahrgenommen werden, ohne dem, dass das vielleicht aus deutscher Perspektive dann so wäre. Also vielleicht will man einfach das haben, was man nicht hat. Also das Besondere im Gegensatz zum Gewöhnlichen aufwerten. Das wäre meine These.
Ja, das ist ja in vielen Bereichen so. Das würde ich auch durchaus unterstreichen. Aber lass uns mal irgendwie weiterkommen, weil ich glaube, das ganze Thema ist jetzt ziemlich durch.
Ich bin auch fertig hier bei meinen Stichpunkten tatsächlich.
Wie kriegen wir denn jetzt einen guten Übergang zum nächsten Thema? Was ist denn das nächste Thema überhaupt?
Das ist eine gute Frage.
Ich kann über ein Thema reden, was absolut anti-Hipster-mäßig ist.
Na los.
Seilspringen. Ich werde über Seilspringen reden. Und zwar, weil ich seit einigen Wochen, man muss sich ja auch mal bewegen, angefangen habe, Seil zu springen.
Warum?
Das nennt sich, Moment, ich komme. Weil die Begründung ist, man muss ja auch mal was machen. Also, weil ich sitze halt hier, wo ich jetzt sitze, sitze ich eigentlich 90% meiner Zeit. Nein, ich schlafe auch ein bisschen was. Ich schlafe nicht hier, aber 90% der Wachenzeit sitze ich hier. Und das ist mir genug. Und ich fühle mich eigentlich immer als ein sportlicher Mensch, der nie Sport macht. Und das wollte ich ändern. Und wollte mir Sport machen. Ich hatte eigentlich vor, wieder Skateboard zu fahren, aber irgendwie mache ich das doch nicht mehr. Weiß ich nicht. Da ist meine Verletzung, die ich dann hatte, zu groß gewesen, als dass ich denke, das kannst du noch eben wieder so, ohne mal wieder überhaupt vorher Sport getrieben zu haben, machen. Also du musst erstmal wieder Bewegung haben, deine Sprungmuskulatur irgendwie mal wieder Vordermann bringen, bevor du dich aufs Brett stellst und dich nicht einfach halt, und ja, also die Verletzungsgefahr ist echt hoch und ich hatte eine große Verletzung und das muss ja nicht wieder sein.
Aber wie kommt man denn dann auf Seilspringen?
Warum fängst du nicht mit
Sprungmuskulatur.
Schach oder
Das
Darts
ist,
an,
nein,
erstmal so ganz langsam für die Arme?
nein, das ist kein Sport.
Oh.
Nein, nein,
Natürlich ist
also
das
ja,
Sport.
das diskutieren wir gleich. Also, meinetwegen. Es gibt ja auch Schachboxen und so, großartiger Scheiß, aber Seilspringen ist gut für die Sprungmuskulatur und ziemliches Ganzkörpertraining. Auf jeden Fall, da ich ja noch den Vorteil habe, studentische Sachen wahrnehmen zu dürfen, mache ich das beim Unisport. Und es das heißt nicht Seilspringen, sondern es das heißt Rope Skipping, was natürlich auch Seilspringen
Es
heißt.
muss ein bisschen
Hey,
cooler
Moment,
klingen.
auf einmal wirkt es sehr attraktiv auf mich.
Ja, finde ich nämlich auch. Und es ist auch nicht nur Seilspringen, dass man nur so hüpft, sondern das ist eigentlich sehr viel mehr. Also erstmal muss ich feststellen, dass Seilspringen nicht Seilspringen ist. Und vor allem, dass Seilspringen nicht verdammt einfach ist und das kann jede Sau, sondern jeder kann vielleicht 10 Mal auf der Stelle hüpfen, aber sobald du das eine halbe Stunde lang versuchst und du dazu halt noch irgendwelche Tricks machst, das heißt, du dich dabei drehst, du das Band drehst, über Kreuz schlägst, meinetwegen auch Überschläge schlägst, die ich noch nicht kann, ist das halt sehr viel komplizierter und macht unglaublichen Spaß und ich fühle mich seitdem wirklich ein bisschen entspannter und ausgeglichener, seit ich halt wieder Sport mache, abgesehen davon, dass meine Muskeln natürlich total fest sind und so. Aber ich komme jetzt zu einem wirklich schönen Ding. Ich habe nämlich heute ein wunderbares Video von einer sehr guten Band gefunden, wo Seilspringen vorkommt, was ich ziemlich cool finde. Du kannst das mal anmachen. Das ist der Link, den ich Port O'Brien genannt habe.
Ist es auch Port O'Brien?
Und es ist Port O'Brien, genau.
Warte,
Eine
warte,
wunderbare
warte.
Band aus Kalifornien, die ich wette, Henning besser beschreiben kann als ich.
Das ist so ein, ich hätte das, ich gehört, würde man es als Amerikaner bezeichnen wollen? Es ist ruhiger, gegenwartsalternativer Relax-Rock, oder?
Ja.
Das hören wir jetzt gerade so im Hintergrund.
Ja.
Was passiert da in dem Video? Da springen Leute Seil oder wie?
Genau. Du musst gerade ein bisschen leiser machen, weil ich.
Da
So,
fällt
okay.
Mir gerade noch was zu ein. Darf ich kurz da was dazu einhaken?
Nö.
Okay.
Also in dem Video. In dem Video sitzen eigentlich die zwei Protagonisten der Band. Erstmal am Anfang irgendwo in einer schönen Landschaft und er spielt Gitarre und sie schlägt eine Trommel. Und dann gibt es halt Aufnahmen aus einer Sporthalle Entschuldigung, ich wurde gerade unterbrochen.
Von was wurdest du denn unterbrochen?
Von einem Feuerwerk.
Das klappt ja
wirklich.
wunderbar.
Das musst du jetzt noch mal erklären.
Ja, die Tür ist aufgegangen. Auf jeden Fall gibt es in dieser Turnhalle dann Aufnahmen von schon eher jungen Mädchen, die halt Seilspringen. Und ich finde, also ich meine, ist jetzt nicht, das ist jetzt wirklich eher so das normale Seilspringen, obwohl die schon ziemlich coole Sachen machen, aber das Video ist sehr, sehr gut fotografiert und eine sehr coole Stimmung. Und vor allem zum Ende hin, also man sollte sich auf jeden Fall durchschauen, springt natürlich auch eine der Bandmitglieder, die Frau, Double Dutch. Double Dutch ist, wenn man zwei Seile hat und die zusammenschlägt. Und der Gesichtsausdruck, den sie da hat, in dem Moment, wo sie reinspringt und merkt, das ist mal was ganz anderes als einfach nur, weil es sieht einfach aus, aber es ist nicht einfach. Und wenn du dann diese zwei Seile hast und sie sich bewegen um dich herum und du weißt nicht mehr, wie du rauskommst, das ist echt der Reiz, den Seilsprung ausmacht. finde ich wirklich sehr gut und es macht unglaublich Spaß. Ich kann noch eigentlich noch zwei weitere Videos empfehlen. Das eine möchte ich nicht, dass wir es abspielen, obwohl es sehr lustig ist. Das ist Malcolm McLaren Double Dutch aus den 70er Jahren. Super geiler Song einfach. Und halt, also, ja, du magst sogar den kennen, den Malcolm McLaren.
Das ist der Mastermind hinter den Sex Pistols und auch hinter den New York Dolls, sollte man vielleicht noch dazu sagen.
Ja, ist der nicht schon tot? Der ist doch vor 2 Jahren gestorben oder so, ne?
In den 70ern hat er wohl noch gelebt.
Ja.
Da hat er noch gelebt, ja. Das finde ich sehr gut, aber ich habe da noch einen Link geschickt, den wir auch im Hintergrund laufen lassen können. Der heißt Springendes Auto. Und damit habe ich natürlich die Pointe schon ein wenig vorweggenommen, weil ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen. Es ist nämlich eigentlich ein virales Ding für einen Kleinwagen. Und da wird auf einem Skateplatz, wir springen halt ein paar Double Dutch, was ich natürlich cool finde, weil die Verbindung zwischen Skateboarden und Double Dutch ziemlich cool ist.
Und da springen Leute umher mit BMX-Rädern auf so einer Skatebahn und da sind Leute, die machen Seilspringen und dann fahren da mal Autos umher oder wie?
Genau, die Autos springen durch das Double Dutch-Band. Das fand ich heute ziemlich beeindruckend, dass es funktioniert. Ich habe schon viele lustige Sachen gesehen, die beim Double Dutch springen, aber einen Kleinwagen fand ich auf jeden Fall bis jetzt das Coolste. Ist dann aber vielleicht nicht mehr die Art von Sport, die ich hier beschrieben habe, warum ich das cool fand. Ja, ja. That's it. Das ist mein Übergang vom Hipster zum absoluten Anti-Hipster, weil in der Halle, in der ich immer bin, da merke ich das, weil wir sind nach den Basketballern absolut testosterongeladener Sport. Ja. Und dann kommen wir da rein und natürlich sind wir in unserer Gruppe jetzt nicht besonders viele wie ich.
Soll das heißen Männer oder?
Ja, genau. Die Basketballer sind erstmal total ätzend, weil sie nie den Raum verlassen, sondern immer noch weiter, wie Fußball auch, habe ich früher auch mal gemacht, den Ball immer noch weiter rumschmeißen, rumschießen. Und dann bleiben sie drin und gucken den Frauen zu, wie sie Seil springen, was ich verstehen kann. aber sie lachen auch die ganze Zeit über uns, die Seil springen. Aber egal.
Ich möchte mich aber ist das nicht,
aber Seilspringen sollte man gemacht haben, bevor man darüber lacht.
Ist das nicht auch schon wieder etwas, was sehr hipsterartig ist? Also gerade, weil es niemand macht?
Nee, das war vielleicht bei Hipstern am Anfang so. Aber das ist ja jetzt eher, wenn jetzt in 2 Jahren anstatt halt die Leute auf Seilen zwischen den Bäumen in Parks balancieren, sondern alle halt Seilspringen, dann gebe ich dir recht. Aber jetzt gerade ist es, würde ich sagen.
Aber das war bei Hipster-Hitler doch auch so. Hipster-Hitler hat gesagt, er will Polen nicht einnehmen. Das haben sie doch alle immer gemacht. That's so 18th century.
Naja, aber ich glaube...
Vielleicht bist du auch ein kleiner Hipster, Jochen. Und du weißt es nur nicht.
Ich bin ein Hüpfer, ein Hipster.
Ein Hopper.
Das wird unglaublich albern gerade.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja. Ich meine, es gibt bestimmt schon Rope-Skipping-Blogs und irgendwelche Mode-Blogs, die sagen, das ist das beste Outfit für Rope-Skipping und insofern hat es schon bestimmt auch Hipster-Züge.
Ich kenne keinen. Ich kenne einen Blog, der Videos sammelt.
Von Frauen, die Seilspringen machen.
Nee, von allen möglichen von Rope. Also wie gesagt, da habe ich das Port O'Brien-Video gefunden und auch das Auto, das springt. Ich kann gerne nochmal rumrecherchieren, aber halt, es ist auch Hipster, ist eigentlich so völlig anti-Hip-Hop. Ne? Also Hip-Hop cool sein hat nichts mit Hipster cool sein zu tun. Und das Rope-Skippen hat eher Züge mit Hip-Hop, mit Breakdance und sowas. Ja, das ist nicht Hipster sein. Das ist nicht Hipster sein. Hipster sein ist nicht Hip-Hop. Also Hipster und Hip-Hopper verstehen sie ja nicht auch nicht. So.
Ja, ja, ja.
Also es wird eher so Breakdance im Seil als cool, so ein bisschen mit seinem Smartphone zu spielen.
Ey, das schafft gerade einen super Übergang zu meinem Thema. Erstmal Rope-Skipping bzw. Bewegung und Smartphone-Technologie, Computer. Und genau diese beiden Eigenschaften passen nämlich auf das, was ich euch erzählen will. Und zwar habt ihr, also nicht nur ihr beide, wahrscheinlich irgendwie jeder, habt ja mitbekommen, dass diese neue Spielekonsole beziehungsweise das neue Add-on für die Xbox 360 draußen ist von Microsoft.
Für mich sind das alles böhmische Dörfer. Ich habe so überhaupt keine Ahnung. Ich weiß gerade, was eine Xbox ist.
Aber Kinect, hast du davon schon gehört, Henning?
Noch nie. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Das
okay, aber du kennst ja Nintendo Wii, kennst du ja, ne? Diese Bewegungs-, ja, also dieses Computerspiel oder diese Konsole, die man halt per Bewegung steuern kann mit so kleinen Controllern, die halt Bewegungssensoren drin haben und damit kann man die Spiele steuern. Das kennst du.
Yep.
Ja. Und da gibt es jetzt quasi so eine neue Generation davon, von Microsoft. Und die haben das Ganze entwickelt. Das kommt ohne jegliche Controller aus. Also der einzige Controller, den es noch gibt, ist dein Körper. Und zwar funktioniert das so, dass du halt vorm Fernseher oder vorm Beamer, wo auch immer das dann projiziert wird, stellst du so ein Gerät, das ist so, weiß ich nicht, so unterarmlang, ziemlich schmal. Und da ist eine Webcam drin und eine Infrarotkamera und so Mikrofone. Und durch diese Sensoren wird quasi deine Position im Raum bestimmt. Also diese Infrarotkamera, die schickt quasi so laserähnliche Signale aus und damit kann der Abstand gemessen werden. Die Webcam, die ja nimmt halt das visuelle Bild ab und die Mikrofone können halt auch noch deinen Ton wahrnehmen. Also du kannst dann die Konsole quasi per Geräusche steuern, also per Stimme oder eben auch per Bewegung. Und das ist ziemlich... Da kriegt
man bestimmt auch Krebs von, glaube ich.
Das ist ziemlich abgefahren. Also es ist so, das heiße Ding gerade, was so Spiele-Sachen angeht. Aber das finde ich daran gar nicht so faszinierend, sondern also weil die Idee, die ist schon relativ alt, sondern was damit Leute machen, das ist total faszinierend, weil das ist jetzt irgendwie, ich glaube, seit dem 9. November auf dem Markt und schon am 10. November gab es ein Hack dieses Gerätes. Also da haben Leute diese Infrarot-Video-Tonkamera quasi, diesen Sensor komplett auseinandergenommen und da ist ein USB-Stecker dran, haben das am Computer angeschlossen und gehackt und können damit quasi sich selbst oder irgendwelche Gegenstände filmen und gleichzeitig das eben auch dreidimensional abbilden. Das heißt, wenn du dich filmst, wie du vor deinem Computer sitzt, hast du einen dreidimensionalen Raum und jemand, der das sieht, kann sich quasi dreidimensional in deinem Zimmer bewegen und sich da so umgucken. Das ist total abgefahren. Und was das quasi bedeutet, ist eine völlig neue Form der audiovisuellen Informationsaufnahme. Also diese Technik, die gab es auch schon früher, aber die hat irgendwie Tausende von Euro gekostet. Und dieses Add-on für die Kinect kostet irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht 100 Euro oder so. Und wenn man sich das kauft und diesen Crack bei sich installiert am Computer, hat man halt quasi eine raumwahrnehmende Kamera mit Tonsensor. Also es ist total abgefahren. Und da habe ich halt irgendwie so ein Video bei YouTube gefunden von so einem Typen, das ist ein Deutscher, der lebt aber, glaube ich, in Kalifornien und hat das entwickelt. Und der stellt in diesem Video, stellt er das vor, wie das funktioniert, sein Hack. Und er sitzt da halt irgendwie in seinem Büro oder in seinem Arbeitszimmer vorm Computer und erzählt, wie das Ganze funktioniert und zeigt auch, wie es aussieht. Und das ist echt abgefahren. Also das kann man wirklich schwer beschreiben. Also er navigiert dann quasi mit der Maus diese Kamera und man sieht ihn dann in 3D. Und das kann man eigentlich wirklich nur schwer beschreiben. Das muss man sich mal angucken. Also das heißt 3D Video Capture with Kinect. Also wenn man das bei YouTube eingibt, dann kann man das sich angucken. Und das Abgefahrene ist, das hat der am 14. November online gestellt. Heute ist der, weiß ich gar nicht, der 17., 18.? Der 16.
war Sonntag, glaube ich, ne?
Und,
heute ist der 16.,
ja. Ja, und das wurde schon fast 1 Million Mal abgerufen bei YouTube innerhalb von ein paar Tagen und von so einem Typen, der völlig unbekannt war und eben kein YouTube-Star ist. Es ist echt ziemlich faszinierend. Also es zeigt halt auch, was für ein Interesse daran besteht, diese Technologie von Microsoft zu adaptieren und zu verändern. Und soweit ich weiß, hat Microsoft auch schon eine Pressemitteilung geschrieben, dass sie dagegen vorgehen wollen. Aber ob die das wirklich machen, ist dahingestellt, weil das heißt wohl auch, dass die für die Entwicklung dieses Geräts auch Hacker eingekauft haben, die damals die Wii-Konsole gehackt haben, um das überhaupt auch so entwickeln zu können. Und letztendlich kann mit diesem Gerät, können Dinge gemacht werden, die weit über diese Spielekonsole hinausgehen. Und das ist eh so eine Entwicklung, die ich glaube, die sich so nach und nach abzeichnet. Ich habe irgendwie heute auch irgendwie eine Pressemitteilung gelesen, dass 60% der Nutzung von dieser Xbox überhaupt nichts mehr mit Spielen zu tun hat. Also die wohnen, weiß ich, irgendwie eine Familie kauft so ein Ding für ihre Kinder und dann sieht Vater, ey, damit kann man ja auch im Internet surfen, damit kann man ja auch das machen und Filme gucken und keine Ahnung was. Und dieses eigentliche Spielen geht halt immer mehr in den Hintergrund. Und wenn man halt solche Applikationen hat, wo man das hacken kann und noch ganz abgefahrene Kunst-, Installations- und weiß ich was Projekte mitmachen kann, wird das auch nochmal einen ganz anderen Kreis von Leuten ansprechen. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende daran und nicht unbedingt jetzt diese Spielekonsole. Ja, würdet ihr sowas machen? Also ich meine, wenn das 100 Euro kostet und man da total tolle Installationen mitmachen kann, würde euch das auch interessieren oder findet ihr das zu nerdig und ist eh Quatsch?
Ich halte es ja noch mit Holz. Ich behaupte das ja immer wieder, ich habe immer eher die Tendenz, nur das Allernötigste an Erneuerungen mitzunehmen. Ich fühle mich multimedial erschlagen und dementsprechend kann ich das hören und sagen, ja, es ist okay, aber ich kaufe das erst, wenn es kackengünstig ist.
Aber ich finde das halt so geil, weil das sind alles so Sachen, die hat man, weiß ich nicht, vor 10 Jahren in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen gesehen. Ich meine, es fing ja an so mit Touchscreens, ne? Dass man halt irgendwie so per Fingerwischen auf irgendwelchen Gerät, ob nur iPad oder irgendwas anderes, dass man da halt mit der Gestensteuerung Sachen manipulieren kann und Sachen machen kann. Und das geht jetzt halt noch einen Schritt weiter. Und dann sind wir wirklich quasi schon fast in einer holographischen Umgebung, dass per Beamer an die Wand etwas projiziert wird und die Kamera, die quasi auch an der Wand steht, wo das Bild ranprojiziert wird, nimmt dich wahr und du kannst quasi mit Bewegungen in der Luft Dinge verändern. Das ist doch total abgefahren. Das ist fast schon wie bei Minority Report. So dieses Interface, was da halt irgendwie noch in einem Science-Fiction-Film thematisiert wurde, kommt jetzt halt nach und nach immer mehr, ja, wird halt nach und nach mehr Realität. Und das finde ich halt so faszinierend daran, dass so Ideen, die früher der Fiktion zugeschrieben waren, dass die halt Realität werden. Das sieht man ja auch in anderen Bereichen.
Da muss ich jetzt eingreifen, weil es perfekt passt. weil es passt wirklich genau zu diesem Thema von wegen virtuelle Realitäten. Also ich war halt auf der Cyanide Art in Dresden die Tage, was halt ein Festival für computerbasierte Kunst ist. Und da gab es eine Installation, wo man seinen Arm auf eine Fläche gelegt hat, eigentlich eine weiße Fläche, auf die was projiziert wurde. Wenn man seinen Arm, so, also man hat dann halt den Ärmel hochgeschoben, dass er frei war, den hat man hingelegt. Und dann hat angefangen, dieser Arm zu verwesen. Und zwar in Echtzeit. Nicht in Echtzeit, aber das, was wirklich passiert ist, wurden 41 Tage im Schnelldurchlauf sozusagen sind passiert. Das heißt, es sind Fliegen draufgeflogen und dann hat es angefangen, die Fliegen haben dann Maden gelegt und dann immer mehr ist das Fleisch verwest und die Maden sind halt rumgekrabbelt und haben noch schön ein bisschen was gegessen von dir und irgendwann ist halt auch so die Flüssigkeit rausgeflossen. Und das Tolle ist, dass es wirklich halt, du konntest deinen Arm bewegen, wenn du den bewegt hast, sind die Fliegen weggeflogen und du konntest ihn über die Fläche bewegen und es war ist immer drauf geblieben, das Bild. Ja? Und das ist echt der Wahnsinn gewesen, weil dein Arm ist wirklich verwest. Also du hast wirklich genau gesehen, wie dein Arm aussieht und das sah aus fotorealistisch aus. Also nicht irgendwie wie eine Computergrafik oder so, sondern es war wirklich dein Arm. Ja, und es hat sich immer ganz genau auf deine Fingerlänge abgepasst und sowas. Was ja auch gar nicht so einfach ist, weil ja nicht jeder Arm anders ist. Also das Bild wird immer darauf gerechnet.
Ja, es wurde dann quasi so live gemappt. Aber das war dann nicht so, dass da noch irgendwie Sensoren waren, dass du auch was gespürt hast auf dem Arm, oder?
Ja, das wäre noch ein bisschen krass gewesen. Das Ding ist aber, dass du Verwesen meistens nicht spürst. Also... nee, aber nee. Es hat nicht gekribbelt, wenn die Fliegen drauf gelandet sind. So, das nicht. Aber ich fand das schon ziemlich beeindruckend, unglaublich beeindruckende Programmierarbeit gewesen. Also, und ja, es ist schon spannend gewesen, wenn man seinen Arm gesehen hat, wie er weg war. Wenn man das jetzt mit Kinect zusammenbringt, ist das, glaube ich, sogar ganz lustig.
Aber das schafft wiederum auch nochmal einen guten Übergang zu dem, was ich euch auch noch erzählen wollte, weil es ja schon, was du gerade ein bisschen erzählt hast, ein bisschen eklig war. Und auch ein bisschen beängstigend auf einer gewissen Art und Weise. Aber trotzdem faszinierend und somit auch wieder irgendwie schön. Und genau diese Beschreibung passt auch auf ein Video, was ich gefunden habe bei Vimeo. Also Vimeo ist ja so quasi YouTube mit Anspruch. Es sind ja meistens so eine Produktionen, die weit über User-Generated Content hinausgehen, also eher so künstlerischen Anspruch haben. Und ich weiß nicht, ob ihr das ja auf das Video auch schon gestolpert seid. Das geht schon seit einer ganzen Weile so durch diverse Blogs. Das ist eine Produktion von Spy Films. Ich glaube, das sind Franzosen, aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Und die haben einen Film produziert, der heißt Nuit Blanche. Und zwar ist das ein Schwarz-Weiß-Film, ein Kurzfilm, der geht irgendwie so 4,5 Minuten. Und das ist eine Situation, die irgendwie jeder kennt. So, also das ist eine Straße, auf der einen Seite der Straße steht ein Mann, auf der anderen Seite der Straße ist ein, ja, weiß ich, ein Restaurant und am Fenster sitzt eine Frau. Und diese Frau guckt aus dem Fenster raus und guckt über die Straße und sieht dort diesen Mann. Und der Mann, der will eigentlich nur die Straße überqueren, und steht da und guckt halt Richtung Restaurant und sieht die Frau da sitzen. Und dann gehen halt quasi so Gedankenspiele los und man flirtet quasi per Sichtkontakt. Und ja, und das Faszinierende daran, dieser ganze Film ist in Zeitlupe und der Mann läuft halt los. Er läuft ohne zu gucken über die Straße und dann kommen halt Autos, aber alles ist in extremer Zeitlupe. Und dann sind halt so total faszinierende Bilder da, wie halt ein Auto diesen Mann anfährt, in so ultra Zeitlupe und das Auto dann aber kaputt geht und der Mann gar nicht, also als ob der quasi aus Stahl wäre und das Auto springt in 1000 Stücke und alles in Zeitlupe und Nahaufnahme und im gleichen Augenblick geht auch die Frau los und läuft so durch dieses Glas und das Fenster, das zerspringt in 1000 Stücke und ihr Gesicht ist in Großaufnahme, also das ist jetzt nicht irgendwie blutig oder so, sondern die sind quasi unverletzt, das ist sehr ästhetisch gefilmt. Und die laufen aufeinander zu über diese befahrene Straße und es ist Nacht und es ist dunkel und es ist alles sehr düster, wie gesagt, Schwarz-Weiß-Film. Und ist auch irgendwie so ein bisschen auf alt gemacht, wunderschöne Musik dazu. Und dann kommen die ganz dicht aneinander und küssen sich oder sind so kurz davor, sich zu küssen. Und in dem Augenblick ist quasi wieder der Sprung in die Realität. Alles läuft wieder in Normalgeschwindigkeit und beide stehen noch an ihrem Ort, beziehungsweise sie sitzt im Restaurant und er steht noch auf der anderen Straßenseite. Und das waren quasi nur so die Gedanken, die gerade hatten. So, die waren gerade in dem Augenblick so fasziniert voneinander, dass so das in den Gedanken sich so abgespielt hat. Und total, also sie waren quasi extrem aufeinander fixiert und haben deshalb ihre Umwelt gar nicht mehr wahrgenommen und sind quasi in dem Augenblick unzerstörbar gewesen. Also das ist ein total schönes, extrem ästhetisches Kunststück, dieses Video. Dann gibt es auch ein Making-of von, wie die das gemacht haben. Unglaublich aufwendige Animationen. Und das Krasse ist halt aber, es sieht nicht aus wie eine Animation, es sieht wirklich aus wie ein echter Film, also wie in extremer Zeitlupe gefilmt. Man sieht nicht, dass das mit einem Computer gemacht ist. Auf jeden Fall angucken.
Kenne ich nicht, möchte ich mir aber sofort angucken nach dieser Beschreibung.
Ja. Ja, ja, schicke ich dann nochmal rum den Link, beziehungsweise posten wir ja im Blog.
Ja. 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 Ja, ein zweites Bier lohnt sich jetzt auch nicht, oder?
Nee, meins ist auch fast alle. Und wir sind jetzt bei 53 Minuten.
Aber wollen wir noch die 60 voll machen mit belanglosen Quatsch? Oder
ja, wir können uns bedanken, dass die Leute bis hierhin zugehört haben.
Das ist doch kein belangloser Quatsch.
Das ist wahr.
Das stimmt, belanglos war es nicht.
Ich könnte noch was erzählen.
Na, dann erzähl doch noch was.
Ja, ich könnte noch mehr von der Signedart erzählen, die ich wunderbar fand, tolle Sachen, weil halt so viel schön, auch viel Kritisches zur Internetnutzung da war, aber das kann man auch, gab tollen Bericht auf Breitband, den kann man sich auch anhören, aber man kann einfach auf die Seite gehen. was ich nämlich erzählen will von einem Projekt, was ist sehr cool, weil das heißt Mirrors, hieß es, oder heißt es wahrscheinlich immer noch, das heißt Mirrors, und du bist auf eine Fläche gegangen und also es gab eine Fläche unter dir dann und eine quasi vor dir und die war ein bisschen so wie Fernsehrauschen, war da zu sehen da drauf, so, also so Striche und na, ja, also vielleicht kann man sich besser vorstellen, wenn man sich einen schwarzen Hintergrund und ein weißes Raster da drauf vorstellt. Und auf diesem Raster bist du rumgelaufen, hast Kopfhörer aufgehabt, ganz große Kopfhörer. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber das sind die Kopfhörer, die den Außensound sozusagen absorbieren, umrechnen und gegen den Außensound selbst stellen, sodass er komplett weggefiltert wird, sodass du wirklich nichts hörst, wenn du die aufhast, sondern nur das, was innen drin ist in den Kopfhörern. Das ist sehr geil, habe ich noch nie aufgehabt, die Dinger. Geiles Teil. Aber würde ich nicht im Straßenverkehr tragen, du läufst auf jeden Fall vor ein Auto. Aber
das ist dann quasi so der perfekte Sound. So.
Ja, es ist der, ja, es ist der perfekte Sound ohne Störung von außen. Also ohne, dass du jetzt eine super Abdichtung hast oder sowas. Ja, das ist aber nicht das Ding, weil das da hörst du eigentlich nicht viel drauf. Wichtig ist, dass auf diesem Raster, auf dem du dich bewegst, ein Schatten zu sehen ist. Der bewegt sich wahllos. Ja? Ist nicht. Naja, du weißt auch gar nicht, was es ist. Und wenn du in die Nähe des Schatten kommst, man fängt früher oder später automatisch an, diesem Schatten zu folgen. Wenn du da hinkommst, dann fängt es plötzlich an zu knistern auf deinen Kopfhörern und auch das ganze Raster verwischt so und fängt so an, so überall sind so Sternchen und das Rasterteil, es knistert richtig, ja. Und du weißt aber nicht so genau, was das ist. So. Und dann geht man weiter rum und irgendwann ist man auf der anderen Seite des Gebäudes und dann ist da wieder so ein Ding. Und dann merkst du, dass halt es zweimal gibt und dass dein Schatten sozusagen immer auf das andere Ding projiziert wird, auf den anderen Spiegel sozusagen. Und immer wenn sich zwei Menschen nahe kommen, dann fängt es an zu knistern, was nämlich total gut zu diesem Video passt von dir, dass es halt knistert, dass wenn zwei Menschen sich sozusagen treffen. Mhm. Ja? Also wenn er jetzt irgendwie so, dass da eine Spannung entstehen kann. Diese Spannung ist da halt total visualisiert. Also auch gut, auch audiophon halt auch gemacht, aber halt vor allem visualisiert. Und das Geile ist, dass dieses Ding halt einfach auf der anderen Seite der Erde stehen kann und es würde trotzdem funktionieren. Ich habe mir auch angeguckt, wie es gesteuert wird und es ist unglaublich, weil es sieht sehr einfach aus. Und um dieses Ding zum Funktionieren zu bringen, braucht es einfach 7 Computer. Dass es wirklich alles ausrechnet. Der die Bewegung einfängt, die Kamera die Bewegung einfängt, diese wieder genau dahin bringt und ja, das fand ich ziemlich beeindruckend und ich fand es ein schönes Bild, weil auf der einen Seite knistert es zwar, was irgendwie ein positives Bild vermittelt, weil das Knistern sehen wir auch positiv, es liegt Knistern in der Luft oder eine Spannung in der Luft oder da hat's bei denen hat es gefunkt oder sowas. Auf der anderen Seite ist es aber auch, dass das Bild, also die klaren Linien in dem Raster zerstört werden, wenn sich die zwei treffen, sozusagen auch eine Spannung entsteht, die halt genauso gut auch negativ sein könnte, weil das Bild zerstört wird, das meinetwegen der kannst du auch übertragen mit dem Lebensweg, der gerade Weg, den man hatte oder sowas und die klaren Linien und dann kommt ein anderer Mensch sozusagen und macht dir das kaputt und dass es halt immer Menschen sind quasi, die halt die sich halt gegenseitig stören, ja, sowas. Man kann auch andere Bilder da rein interpretieren. Das fand ich ein sehr cooles Projekt. Das hat mich, das fand ich sehr schön, weil ich es im ersten Moment wirklich nicht verstanden habe und erst im Nachhinein hat man es verstanden, wenn man das zweite gefunden hat. Also man muss, wenn man halt auch überhaupt das gemerkt hat, es ist ein Mensch, ja, es ist nichts, was hier nur projiziert wird, sondern es ist wirklich etwas Individuelles, was da rumläuft, dieser Schatten. Dass er nicht steuerbar ist und dass er mal weg ist und wiederkommt und so. Und dass es Menschen sind, die auf der anderen Seite irgendwas machen. Meinetwegen auch auf der anderen Seite des Netzes was machen.
Mhm. Und, ich finde das total faszinierend. So, also ich meine, ich frage mich, wie man auf solche Ideen kommt. Also ich meine, es ist letztendlich, die Umsetzung ist wahrscheinlich gar nicht so kompliziert, wenn man Ahnung von Programmieren hat und von Sensorik und so. Aber die Idee zu haben, das finde ich immer so faszinierend bei solchen Dingern. Ja. Wie kommt man auf sowas?
Keine
Hast
Ahnung.
Du da mit irgendwem gesprochen oder hast du darüber gelesen?
Ja, ich hab mit dem gesprochen, der quasi das ganze Zeug, also der an den ganzen Computern saß und guckt hat, dass es funktioniert. Aber genau die Frage, wie man darauf kommt, die habe ich ihm nicht gestellt, muss ich zugeben.
Ich glaube, das ist auch eine blöde Frage. Da kann doch niemand darauf antworten, oder?
Naja, das ist aber schon interessant einfach so Prozess einer Idee. Das finde ich immer meistens viel interessanter als letztendlich das Produkt, das Endprodukt. Wie sich so eine Idee entwickelt, wie man die bekam und wie man das so ausgefeilt hat, also quasi den Weg dieser Idee zu zeichnen in einem Gespräch. So, das finde ich irgendwie total faszinierend, weil dann versteht man das Endprodukt auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, ich glaube auch, dass du damit recht hast. Also auch, dass man den Entwicklungsprozess nachvollziehen kann. Ja, zum Beispiel eine Idee halt oft gar nicht so umzusetzen ist, wie man das vorhat und dann andere Lösungen finden muss und sowas. Und das stimmt schon. Also, Henning, warum meinst du, dass es nicht wichtig ist?
Ich hab nur gesagt, dass die Leute da sehr wahrscheinlich schlecht darauf antworten können. Also wenn man mich fragt, ey Henning, wie bist du denn auf die Idee gekommen? Ich glaube, häufig weiß ich darauf einfach keine Antwort, weil das einfach so Alltagsgeistesblitze sind. Und vielleicht sind das so Leute, die ich stelle diese Fragen auch sehr selten. Also deswegen habe ich da womöglich auch keinen Draht zu. Aber ich würde dann eher sagen, das sind so Alltagssituationen, wenn man da auf also ich meine, wenn man ohnehin Kunst macht und ständig irgendwelche Projekte hat oder anstoßen möchte, dann hat man vielleicht einen Geistesblitz aus irgendwelchen Gründen und baut da, ich kann mir nicht vorstellen, nicht so viel dran rum. Also dass die Idee eigentlich nur ein ganz kleines Ding ist, dass es eigentlich sehr viel mehr an der Umsetzung gebaut wird.
Aber das ist ja eine spannende Frage, die können wir vielleicht nächstes Mal beantworten. Da gibt es auch, soweit ich weiß, zum Beispiel bei TED ganz tolle ja, Videos und Vorträge über, wie eine Idee entsteht, was eine Idee ist und so weiter. Das können wir vielleicht nächstes Mal klären. Auf jeden Fall auch ein
Richtig.
guter Tipp, TED. Da würde ich gerne das nächste Mal ein paar Sachen daraus vorstellen, glaube ich. So ein paar potenzielle Weltveränderungsideen.
Ich kann versprechen, dass ich für das nächste Mal wieder eine Idee habe, was ich vorstelle.
Wir haben jetzt soeben die 60-Minuten-Grenze überschritten.
Ja, dann würde ich sagen, dass wir uns hiermit verabschieden für den
Ja.
heutigen Abend.
Also ich fand es sehr gut. Mir hat es Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, wann wir uns das nächste Mal treffen. In einer Woche, in 2 Wochen, ich weiß es nicht.
Ach ja, traditionell machen wir immer den Termin on air ab.
Traditionell bei der ersten Folge.
Ja.
Ich habe meinen Terminplan
Mein
gerade gar nicht offen, aber.
Gott, ist es spät im Jahr.
Aber also dienstags fände ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Dienstags aber lieber später. Ich meine, das wird der Hörer jetzt aber wirklich nicht nachvollziehen können. Ich
Das
möchte aber
stimmt.
gerne
Heute ist
später.
Dienstag. Es ist 22:11 Uhr.
Ich würde also am Dienstag immer gerne um 22 Uhr anfangen.
Echt so spät? Okay.
Ja.
Henning, was hast du da eigentlich immer? Das ist sehr spannend. Das ist jetzt beim nächsten Mal.
Ich treffe Leute.
Ja, aber also, wenn wir 2 Wochen wieder machen wollen, dann
Ich
auch
weiß noch
bitte
nicht mal, ich
Dienstag.
weiß, ich weiß noch nicht mal, ob Dienstags. Also ich hab noch keine genaue Übersicht. Aber
Okay,
ich
dann
würde
machen wir das jetzt nicht.
Tendenz, also generell, mein Abend fängt, da ich gerne lange schlafe, fängt mein Abend auch später an.
Das ist bei mir jetzt nicht so,
Mit mir auch nicht. Aber also sage ich mal,
sondern
also
eher der Takt.
22 Uhr wäre bei mir eigentlich schon eher so die Schmerzgrenze
Dann machen wir
anzufangen.
doch 21 Uhr irgendwas.
Ja.
Das würde
Aber
doch.
das ist jetzt auch wirklich völlig uninteressant für die Leute, die
Ein
das hören.
bisschen.
Ja, wir sollten das auch wirklich nicht ausmachen, während das Ganze, das Band noch läuft.
Genau.
Finde ich.
Ja, Bandmaterial ist teuer.
Ja.
Gut, Jungs. Und damit würde ich sagen, geht diese Aufnahme ungeschnitten online.
Der
Und
Fernsprecher meldet sich ab. Ja.
genau, der Fernsprecher meldet sich ab. Dann sehen wir uns und nee, Quatsch, sehen tun wir uns ja gar nicht. Wir hören uns bald wieder.
Bis
Und
dann. Da mal Tschüss.
jo,
Ne?
bis dann, das war's. Tschüss.